SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Michael Schindhelm.
Guten Morgen oder guten Tag.
Wir zeichnen die Sendung gerade auf, denn Sie sind unterwegs und sind sehr vielseitig. Gelernter Quantenmechaniker, Sie waren Theaterleiter, Generaldirektor der Berliner Opernstiftung, Kulturmanager in Dubai und Sie sind Filmemacher. Und Sie haben jetzt die Dokumentation mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff gemacht. Da ist Biochemie drin. Dennoch ging es im weitesten Sinne vielleicht auch zu Ihren Wurzeln zurück. Wie ist es?
Ich glaube schon, dass das nicht ganz unzutreffend ist. Ich habe zwar in den letzten 35 Jahren nicht mehr so sehr viel zu tun gehabt mit der Naturwissenschaft, weil ich 1987 im Prinzip diesen Sektor verlassen habe, obwohl ich in der Sowjetunion mal Quantenchemie studiert habe. Gleichzeitig habe ich trotzdem immer so ein bisschen verfolgt, was da passiert. Und wie Sie sich vorstellen können, in den letzten zwei Jahren war das für mich ganz anders wieder im Fokus. Ich habe übrigens 10 Jahre das Theater in Basel geleitet, wo die Chemie, ich kann mich noch erinnern, als ich damals angestellt wurde, dass der damalige Chef des Verwaltungsrates, der übrigens der Kommunikationschef von Novartis war, gesagt hat, normalerweise machen wir keine Pressekonferenzen, wenn Chemiker engagiert werden, hier machen wir eine Ausnahme, weil ich wurde Intendant. Was ich damit sagen will, ist, ich habe natürlich nie so ganz den Kontakt zu dieser Welt verloren. Und insofern gab es eben auch einen engen Freund, der, wie sich herausstellte, der Mentor von Uwe Schein und Özlem Türeci war.
Da wollen wir natürlich drauf zu sprechen kommen, denn Sie haben das BioNTech-Gründer-Ehepaar begleitet und das Forscherteam. Und das ging ja über einen längeren Zeitraum. Und zwar haben Sie es begleitet genau in dieser Hochphase. Das ist ja so schwierig, weil die Zeit dann natürlich ein entscheidender Faktor ist. Wie haben Sie es geschafft, an die beiden ranzukommen? Sie haben es gerade angedeutet.
Es gibt einen emeritierten Professor der ETH Zürich, einen guten Freund von mir, der mir dabei geholfen hat. Ich habe eigentlich ihn nie danach gefragt und BioNTech war vorher nie ein Thema, bis dann im November letzten Jahres die Nachricht kam, dass BioNTech diesen sehr hochwirksamen Impfstoff produzieren kann und genehmigt bekommt. Und daraufhin habe ich dann mit ihm gesprochen, der kennt auch andere Filme von mir und ich habe eigentlich immer versucht, in meinen Filmen Geschichten zu erzählen von Menschen, die außergewöhnliche Leistungen erbringen und gleichzeitig auch bereit sind, hohes Risiko einzugehen. Und das war auch das Thema in diesem Falle.
Diesen Punkt finde ich so ausnehmend spannend, denn da ist wirklich zu sehen, dass die beiden sehr visionär sind und dass sie aber auch im Grunde so ein Risiko eingegangen sind, dass alles hätte für die Katz sein können, um es mal auf Deutsch auszusprechen. Wie haben Sie das dann auch in die Doku reingepackt? Das ist ja als Filmemacher die filmerische Leistung.
Also zunächst war klar, dass wir trotz allem nur begrenzt Zeit haben. Uwe Schein hat mir am Anfang gesagt, also wir geben euch einen bestimmten Zeitraum. Das war mehr, als sie irgendjemandem sonst gegeben haben in den Jahren seit dem Beginn der Pandemie. Und natürlich war es trotzdem ein Stück weit auch ein Rückblick, denn wir haben ja den Film 2021 gedreht. Die ganz heiße Phase, das sogenannte Lichtgeschwindigkeitsprojekt, hat ja im Grunde genommen 2020 stattgefunden. Nichtsdestotrotz, wie Sie schon zu Recht sagen, gab es auch 21 sehr, sehr turbulente und spannende Momente und gibt es weiterhin große Herausforderungen für BioNTech und diese Forscher. Bei aller Öffentlichkeit, die sie begleitet, geht es ihnen ja nach wie vor darum, Wissenschaft zu betreiben und nach wie vor ist ja auch die Pandemie nicht vorbei und insofern ist BioNTech da sehr gefragt. Und insofern konnten wir eigentlich beide Dinge verbinden. Wir haben einerseits retrospektiv erzählt im Film, das, was 2020 eigentlich geführt hat zu dem Erfolg, wenn man so will, was im Grunde genommen ein Stück weit auch die Vorleistung von 20 Jahren Wissenschaft im Schatten der Öffentlichkeit ermöglicht hat. Und andererseits haben wir auch aus der Realzeit berichtet, nämlich was passiert ist, währenddem wir gedreht haben.
Ich fand es sehr beeindruckend, wie Özlem Türeci von ihrem Kennenlernen mit Uğur Şahin berichtet hat, wie sie sich auf der Krebsstation unter wirklich extremsten Bedingungen damals kennengelernt haben. Sie als Filmemacher müssen natürlich erstmal ihre Protagonisten öffnen, dass sie bereit sind, so persönlich zu erzählen. Wie haben Sie diesen Schlüssel gefunden?
Zum einen geht es, glaube ich, immer darum, dass man versucht, so wenig wie möglich Komplikationen ins Spiel zu bringen. Menschen sind in der Regel natürlich in dem Moment, wo ein Mikrofon angebracht wird und eine Kamera angeht, irgendwie irritiert. Und insofern geht es immer darum, natürlich diese Dinge zunächst einmal an den Rand zu rücken. Manchmal habe ich auch schon Filme damit begonnen, dass ich wochenlang mit Leuten gesprochen habe, ohne dass wir überhaupt eine Kamera angemacht haben. Das ging in diesem Falle logischerweise nicht.
Vertrauen ist ganz wichtig.
Aber. Und das Vertrauen haben wir dann trotzdem dadurch einerseits herstellen können, dass ich sicherlich auch das Eintrittsbillett durch Hans Hengartner, diesen schon erwähnten Professor, bekommen habe. Andererseits aber auch, dass ich, da ich selbst Naturwissenschaftler bin, und insofern auch eine gewisse Überzeugung bei den beiden bestand, dass ich wirklich die wissenschaftliche Seite dieser Story in den Vordergrund rücken werde.
Die Messenger-RNA ist der Schlüssel. Da ist Ihre Doku gleichermaßen Wissenschaftsfilm geworden. Was war Ihr Ziel? Wollen Sie aufklären?
Natürlich. Ich denke, dass nach wie vor sehr, sehr viel Missverständnisse bestehen oder Unklarheit oder Desinformation. Wir wissen, dass es natürlich auch Verschwörungstheorien gibt, aber abgesehen davon glaube ich, dass ohnehin sehr viele Menschen sich fragen, was ist das überhaupt und wer sind die Leute dahinter und inwiefern sind die eventuell beeinflusst oder eben nicht von anderen. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man zeigt, dass das sehr charismatische Menschen sind, die wie du und ich im Grunde genommen in Deutschland leben und ihre Arbeit tun und seit Jahrzehnten getan haben, sehr ehrgeizige Menschen sind, aber auch sehr bescheidene Menschen sind und gleichzeitig sehr kluge und kreative Menschen sind, die es geschafft haben, innerhalb kurzer Zeit mit großem Risiko etwas zu erreichen, was uns allen sehr geholfen hat.
Impfen schützt sehr gut vor schweren Verläufen, dennoch gibt es die Impfdurchbrüche. Haben Sie mit den beiden auch im Nachgang gesprochen, inwiefern Sie damit gerechnet haben?
Das war ja eigentlich im Grunde genommen immer klar, dass es keine hundertprozentige Wirksamkeit gibt und dass die Wirksamkeit im Laufe der Zeit abnehmen würde. Wir haben auch im Film übrigens bereits über die Notwendigkeit von Boosterimpfungen gesprochen. Und insofern ist das Thema aufgekommen. Natürlich könnte man sagen, wir könnten schon wieder einen neuen Film über BioNTech machen, weil selbst Sommer diesen Jahres sehr, sehr viele neue Dinge hinzugekommen sind.
Jetzt kann man natürlich auch kritisch drauf schauen und sagen, ja, ein Wirtschaftsunternehmen muss natürlich auch Geld verdienen und deswegen mag ein Impfschutz vielleicht nicht von längerer Dauer sein. Haben Sie sich mit solchen Gedanken beschäftigt?
Na, zunächst einmal muss man schon sagen, dass die Frage des Profits ein wichtiger Punkt ist. Und wenn Sie mal schauen, BioNTech ist ja nicht die einzige Firma, die sehr erfolgreich war und sehr, sehr viel Geld generiert hat im Laufe der letzten anderthalb Jahre dank der Pandemie. Da ist Pfizer, da ist Moderna, AstraZeneca, vielleicht zu einem gewissen Punkt auch, Johnson & Johnson und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass ja die sogenannten Stakeholder in anderen Unternehmen und auch die Spitzenmanager, wie man weiß aus den Medien, sehr schnell auch ihre Einlagen dann sich haben auszahlen lassen. Währenddem BioNTech ja sehr frühzeitig angekündigt hat, wir nehmen überhaupt keinerlei Anlagen raus, sondern wir werden all diesen Gewinn investieren in neue Forschung. Und wir sind glücklich darüber, dass uns diese Mittel zur Verfügung stehen, um weitere bahnbrechende Wissenschaft zu betreiben.
Der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer wurde so schnell entwickelt und so schnell zugelassen wie kein Impfstoff zuvor. Michael Schindhelm, das ist eine der zentralen Fragen beim Covid-19-Impfstoff. Haben Sie bei Ihrer Doku über die beiden BioNTech-Gründer und das Forscherteam eine Antwort darauf gefunden?
Es gibt einen Satz von Hans Hengartner aus Zürich zu diesem Thema, einem emeritierten Professor, der auch die beiden lange verfolgt hat, der gesagt hat, es ist ja nicht ganz zutreffend zu sagen, der Impfstoff sei von null auf im Jahre 2020 entwickelt worden, sondern die lange Vorleistung von fast 20 Jahren Beschäftigung mit der mRNA-Technologie hat ja dazu geführt, dass sie bereits andere Impfstoffe in der Krebstherapie entwickelt haben und insofern eine lange Beschäftigung mit dem Thema hatten und dem Sektor der Impfstoffe generell schon sehr weit waren. Und deswegen kann man sagen, einerseits waren sie zwar imstande, einen Impfstoff für diesen Virus oder gegen diesen Virus zu entwickeln, aber sie waren schon sehr weit in der Vorbereitung.
Wobei der Titel ihres Films mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff natürlich genau das auch vermittelt, ne? Und auch nochmal bestärkt.
Sicher, es ist auch nicht ganz falsch, denn es ging ja nicht nur darum, den Impfstoff zu entwickeln. Der war ja im Grunde genommen im Sommer 2020 bereits entwickelt. Aber dann war er natürlich noch lange nicht auf dem Markt und vor allen Dingen auch noch nicht zugelassen und auch noch nicht überprüft. Es ging ja vor allen Dingen darum, viele 10.000 Probanden zunächst und Probandinnen zunächst einmal zu impfen und zu sehen, welche auch seltene Nebenwirkungen auftreten werden. Und im Grunde genommen ist die Geschichte dieses dieses Impfstoffs natürlich auch noch nicht zu Ende, denn manche Nebenwirkungen sind sicherlich auch noch weiter zu verfolgen. Wir wissen zum Beispiel, wie wir eben schon besprochen haben, erst jetzt darüber, wie die Wirksamkeit nach 6 Monaten aussieht und so weiter und so fort. Also insofern ist es auf der einen Seite tatsächlich extrem schnell gegangen, aber auf der anderen Seite hat es auch eine lange Vorbereitung gebraucht. Und zum Glück waren eben diese Leute an dem Punkt, als es notwendig war.
Wie haben Sie sich denn selbst dabei beobachtet? Mögliche Zweifel, die Sie vielleicht im Vorfeld hatten, dass so etwas so schnell gehen kann, wurden Sie da komplett überzeugt?
Also ich persönlich wurde auf alle Fälle überzeugt. Ich glaube, dass inzwischen natürlich auch schon wieder ziemlich viel Wasser den Main bei Mainz und dem Rhein runtergegangen waren. Das heißt also, ich denke, dass es sicherlich sehr viel aufgeregter zuging bei BioNTech im letzten Jahr und vor allen Dingen auch in der Zeit vor der Entscheidung der zuständigen Behörde in den USA, die dann die hohe Wirksamkeit bestätigt hat. Trotzdem glaube ich, dass es irgendwie so dazuging wie im Auge des Taifun. Das heißt also, während draußen natürlich in der Welt tatsächlich sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert sind, insbesondere in dieser ersten Zeit mit sehr, sehr vielen Toten und dergleichen, haben diese Forscher wirklich sehr konzentriert ihre Arbeit gemacht.
Jetzt gab es neulich die Meldung, dass an 3 von 153 Standorten der BioNTech-Pfizer-Zulassungsstudie es Unregelmäßigkeiten gab. Eine Whistleblowerin hat das berichtet im British Medical Journal. Und die Vorwürfe richteten sich nicht direkt gegen BioNTech oder Pfizer, sondern gegen das Subunternehmen Ventavia. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt?
Das war nach unserer Zeit und man muss natürlich klar sagen, dass BioNTech ein unglaublich großes Netzwerk von Produktion, Distribution, übrigens natürlich auch während der klinischen Studien mit anderen Subunternehmen eingegangen ist. Und insofern kann es natürlich zu solchen Dingen kommen. Und ich denke, ich bin natürlich kein Sprecher von BioNTech und denke, dass BioNTech auch in der Form ja richtig reagiert hat. Nämlich sie haben gesagt, sie werden diesen Dingen nachgehen.
Eine Berliner Theaterregisseurin, die sich als Probandin für den Impfstoff meldet, haben Sie auch im Film. Sie bekam eine Variante, also nicht das, was jetzt verimpft wird. Das muss man dazu sagen. Wie hat sie reagiert?
Also ich glaube, es ist insbesondere interessant, eine Probandin im Film zu haben, weil viele Menschen, die das machen, sich natürlich nicht öffentlich dazu äußern wollen oder gar outen wollen, dass sie das überhaupt gemacht haben. Ich denke, dass Miriam Sachs eine wichtige Rolle in diesem Film spielt, weil sie zeigt so die ein Stück weit auch entgegengesetzte Perspektive. Sie sagt ja am Anfang im Film, wenn schon Lockdown, dann richtig. Ich wollte mich sozusagen wirklich dem Ganzen aussetzen. Das hat sie dann auch getan. Ich glaube, sie war vor allen Dingen unzufrieden mit der Kommunikation darüber, was eigentlich mit ihrer Studie passiert ist. Tatsächlich ist es, wie Sie gesagt haben, so gewesen, dass nachdem diese Studie, an der sie beteiligt war, begonnen hatte, hat dann BioNTech entschieden, sich eigentlich auf den anderen Impfstoff zu fokussieren, sodass ihre Sache dann ausgelaufen ist gewissermaßen. Ich denke, dass sie inzwischen übrigens trotzdem mehr Informationen bekommen hat. Ob sie damit zufrieden ist, weiß ich allerdings auch nicht.
Wenn man so intensiv sich mit diesem Thema auseinandersetzt und so nah dran ist, haben Sie sich die Frage gestellt, ob Sie sich als Proband zur Verfügung gestellt hätten?
Das ist eine insofern gute Frage, als dass ich erstmal in Bezug auf dieses Thema sagen würde, nein. Ich denke, dass natürlich diese Pandemie sehr schlimm war. Ich denke trotzdem, dass ich mir vorstellen kann, dass es noch viel schlimmere Situationen gibt, in denen auch ich mich als Proband zur Verfügung stellen könnte.
Was war denn der entscheidende Moment, also als es dann darum ging, dass diese Daten der Studie veröffentlicht werden? Und wenn dann rausgekommen wäre, der Impfstoff wirkt nicht, dann wäre die gesamte Investition weg gewesen. Da ging es um wie viel Geld?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat BioNTech mehr als 1 Milliarde US-Dollar parallel, währenddem sie an der Entwicklung des Impfstoffs gearbeitet haben, versucht einzuwerben. Und das ist natürlich während der Pandemie schon ziemlich spektakulär. Die wirtschaftliche Situation war noch unklar. Später hat sich herausgestellt, dass Geld sich vermehrt hat in der Zeit. Das war sicherlich noch nicht unbedingt in diesem Zeitraum so absehbar. Und ich denke, dass BioNTech natürlich damit alles auf eine Karte gesetzt hat, ein Stück weit.
Es ist noch nicht vorbei. Das ist dann der letzte Satz, den Ugur Şahin in der Dokumentation sagt. Sie könnten im Grunde jetzt weiterdrehen. Wo würden Sie ansetzen?
Ja, wir könnten natürlich nahtlos da weitermachen, wo wir aufgehört haben, denn es war der späte Sommer und insofern natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit der Pandemie? Und solange die Pandemie nicht vorbei ist, ist auch die Geschichte von BioNTech ganz konkret von diesem Projekt Lichtgeschwindigkeit nicht vorbei. Aber eigentlich würde mich darüber hinaus im Weiteren interessieren, was zwei Dinge. Einmal, was passiert in der Gesellschaft? Darüber sprechen wir vielleicht auch noch. Wie reagiert die Gesellschaft generell auf diese Notsituation der Pandemie? Pandemie, was lernen wir daraus und was tun wir eigentlich in Bezug auf Forschung und Medizin und Impfen. Das andere aber ist, dass BioNTech selbst ja dabei ist, sehr, sehr viele neue Impfstoffe zu entwickeln mit dieser selben Technologie und da auch in anderen Bereichen wie Krebs, Kardiologie, vielleicht sogar auch AIDS-Projekte laufen haben und möglicherweise auch dort mit großem Erfolg uns helfen werden.
Sie haben einen Film über BioNTech, über das Gründerehepaar gemacht und die Pandemie damit begleitet. Jetzt sind Sie aber auch Kulturforscher. Wie schauen Sie da auf das Thema, was passiert mit unserer Gesellschaft?
Ja, wie Sie schon vorher ja von mir erfahren haben oder wussten, ich bin auch Naturwissenschaftler und gucke auch auf die Kultur natürlich immer so ein bisschen mit der Perspektive von jemandem, der da draußen und drin ist. Ich denke, dass sich die Pandemie sehr natürlich problematisch ausgewirkt hat auf die Kulturlandschaft und auf die Kulturschaffenden. Die Gesellschaft hat erst einmal nicht signalisiert, dass die Kultur besonders wichtig sei und hohe Priorität genieße, sondern oftmals war die Kultur jener Bereich, der zuerst geschlossen und zuletzt wieder geöffnet wurde. Und die Frage steht natürlich, wie relevant ist dann eigentlich Kultur, wenn in einer Notsituation die Gesellschaft erstmal signalisiert, sie wird nicht gebraucht. Umgekehrt stellt man fest, dass die Wissenschaft vielleicht und insbesondere die Grundlagenforschung vielleicht so stark wie noch nie plötzlich im Fokus der Gesellschaft steht. Insofern auch klar ist, dass diese Menschen, die da an der Peripherie der Öffentlichkeit vielleicht jahrzehntelang arbeiten, ohne dass das irgendjemand zur Kenntnis nimmt, übrigens oftmals auch große Ressourcen verbrauchen, gleichzeitig etwas tun, was für alle von großer Bedeutung sein kann. Das heißt also, die Relevanz von Forschung ist durch die Pandemie sehr deutlich gezeigt worden, die Relevanz von Kultur aber eben nicht.
Vielleicht können Sie die Frage beantworten, wie wichtig ist denn die Kultur für die Gesellschaft?
Sie können sich vorstellen, sonst hätte ich ja vor 35 Jahren nicht den Wechsel von der Wissenschaft zur Kultur gemacht, dass ich jetzt eher ein Plädoyer für die Kultur abgebe. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, dass natürlich die Frage steht, wie geht eigentlich die Kultur selbst mit diesem, ich würde fast sagen, Paradigmenwechsel um? Die Pandemie hat nämlich vielleicht nicht die Dinge sozusagen von Null auf verändert, sondern sie hat vielleicht nur vergrößert und verstärkt gewisse Tendenzen, die vorher auch schon da waren. Nämlich, dass sich unsere Gesellschaft transformiert und auch Kultur in dieser Transformation eine gewisse Adaption vornehmen muss. Und ich denke, dass viele unserer Kulturfelder bisher diese Transformation nicht gemacht haben und dementsprechend wir da vor allen Dingen darüber nachdenken müssen, welche neuen Wege finden wir, um in der Gesellschaft eine wichtige Rolle zu spielen.
Aber da stellt sich natürlich die Frage, das Digitale, was Sie hiermit vielleicht ansprechen, ist das die alleinige Lösung? Denn ganz viele Menschen kommen ja zu der Erkenntnis, das persönliche Treffen ist über das Digitale nicht zu ersetzen. Also wie kann eine Kulturgesellschaft der Zukunft aussehen?
Interessant, dass Sie von der Digitalisierung sprechen, die ich gar nicht gemeint habe. Ich denke, dass es auch ganz andere Transformationen gibt. Aber bleiben wir einen Moment bei der Digitalisierung. Ich denke, dass ich lebe ansonsten, wie Sie haben vorhin Dubai erwähnt, zum Beispiel in Singapur und muss einfach sagen, dass es natürlich Gesellschaften gibt und Regionen in unserer Welt, in der die Technologie einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich schätze das nicht unbedingt als das Richtige ein, aber ich muss umgekehrt natürlich feststellen, dass es gewisse Trends gibt, die wir nicht ganz verleugnen können. Und insofern glaube ich, dass wir natürlich gut tun, trotzdem uns auch anzustrengen, im digitalen Bereich kreativer zu sein und offener zu sein, zukunftsoffener zu sein.
Jetzt interessiert mich natürlich, welchen Bereich Sie gemeint haben.
Ich meinte außerdem aber den sozialen Bereich. Ich denke, dass es natürlich immer noch so ist, dass ein erheblicher Teil der subventionierten Kultur, der öffentlichen Kultur, auf ein bestimmtes Zielpublikum zugeht. Auch wenn da schon vor inzwischen 40 Jahren von Hilmar Hoffmann, einem damaligen Kulturdezernenten, mal ausgerufen wurde, Kultur für alle, ist im Grunde genommen die Frage, wer sind alle eigentlich im Jahre 2021? Wir leben in einer sehr, sehr durchdifferenzierten Gesellschaft, wo sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse an Kultur bestehen und glaube ich, niemand mehr ernsthaft behaupten kann, er sei für alle da. Die Frage also, wer sind unser Publikum, muss ich der SWR, glaube ich, genauso fragen, wie die Staatsoper von Stuttgart oder auch die freie Szene und die Clubkultur. Und ich denke, dass die Frage also wirklich, wen sprechen wir an und für wen sind wir da, viel, viel stärker noch im Vordergrund stehen muss als bisher.
Die Weltausstellung in Dubai, haben Sie sie schon besucht? Würden Sie sie besuchen? Wie sieht das aus?
Ich bin auch wieder im Mittleren Osten tätig und insofern, ja, bin ich also schon dort gewesen. Ich bin jetzt ab und an in Saudi-Arabien tätig und habe also insofern auch schon mal den Abstecher nach Dubai gemacht. Habe trotzdem jetzt nicht die großen Sensationen erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist tatsächlich natürlich so, dass diese Ausstellung, diese Weltausstellung konzipiert worden ist vor der Pandemie und dementsprechend natürlich noch nicht reflektiert diesen dramatischen Wechsel vieler Trends, die wir kennen. Und insofern ist es auch ein typisches Beispiel dafür, dass man die Zukunft eben nicht vorhersagen kann und vorsichtig sein muss, anzunehmen, dass diese Weltausstellung uns wirklich die Zukunft erzählen.
Was haben Sie dennoch von dieser Weltausstellung mitgenommen?
Zunächst einmal, dass vor allen Dingen sogenannte Entwicklungsländer meistens sehr viel ambitionierter sind in ihren Pavillons. Also zum Beispiel der Pavillon gerade von Saudi-Arabien ist technologisch gesehen zumindest weitaus interessanter als viele Pavillons westlicher Länder. Der Pavillon gerade der Vereinigten Arabischen Emirate ist auch inhaltlich sehr spannend.
Was ist da zu sehen?
Das wird etwas sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Also zunächst einmal stellen Pavillons in der Regel ihre Länder vor, also Länder, die nicht so bekannt sind. Wahrscheinlich die USA stellen sich nicht mehr so vor, wenn sie überhaupt mitmachen. Aber es ist so, dass gerade diese Länder auch damit etwas in ihre eigenen Länder zurückspiegeln, darüber, wie sie eigentlich sich sehen, also welches Narrativ sie gewählt haben, um der Welt zu erklären, wer wir sind. Und das ist dann etwas, was über das rein diplomatische Propagandawesen hinausgeht. Und im Falle der Vereinigten Arabischen Emirate muss man natürlich schon sagen, dass das eine außerordentlich spannende und für die arabische Welt vor allen Dingen wichtige Geschichte ist. Denn wie Sie wissen, man kann sehr viel Kritisches über Dubai und die Arabischen Emirate sagen, da ist gar kein Zweifel. Aber sie sind in vielerlei Hinsicht auch ein Vorzeigebeispiel in der panarabischen Welt, weil dort Frieden herrscht und in vielerlei Hinsicht auch unterschiedliche Religionen einigermaßen gut miteinander auskommen.
Dieses Buch, was Sie darüber gemacht haben, über Ihre Zeit, Dubai Speed, das ist inzwischen vergriffen. Aber Sie beschreiben da Dubai auch als Ort des Experimentierens und gleichermaßen des Scheiterns, ohne Dubais Modell, Kommerz und Kultur in der Luft zu zerreißen. Hat sich Ihr Bild über Dubai also gehalten?
Auf alle Fälle. Ich denke, dass es eben doch so ist, dass es solche, ich sage jetzt mal, Anomalien der Entwicklung in der globalen Welt gibt. Ich denke nicht, dass Dubai jetzt als ein Vorbild wirken kann für sowieso nicht eine westliche Nation, aber auch nicht für ein anderes arabisches Land ohne weiteres. Aber das ist gleichzeitig trotzdem so eine Art von Durchlauferhitzer und Vergrößerungsglas, wo viele Trends, die auch bei uns passieren, besonders radikal zugespitzt werden und sichtbar werden und damit für uns auch so etwas wie ein Labor sind, um zu verstehen, was eigentlich in unserer Zeit passiert und als nächstes möglicherweise kommen wird.
Und dennoch all die kritischen Fragen, die man stellen muss, haben Sie die ausgeblendet zu der Zeit? Wie sind Sie für sich selber vorgegangen?
Nein, einer der Gründe, warum ich gegangen bin, ist natürlich, dass ich nie ein Blatt vor den Mund genommen habe. Wir haben ja viele Dinge gemacht, unter anderem auch Ausstellungen über Dubai im Ausland, die einerseits von der Regierung begleitet wurden, übrigens auch finanziert wurden, obwohl sie kritisch waren, obwohl dort übrigens auch Dinge gezeigt wurden von emiratischen Künstlern, die sehr kritisch mit ihrer eigenen sozialen und gesellschaftlichen Situation umgegangen sind. Andererseits aber natürlich ist das zunehmend auch schwieriger geworden. Ich denke, dass Dubai heute mehr denn je eigentlich ein Ort ist, der versucht, Offenheit auszuprobieren und dann aber oftmals dann auch an seine Grenzen stößt, weil man im Grunde genommen nach wie vor natürlich in einer nicht demokratischen Gesellschaft geht, wo viele Dinge früher oder später dann daran scheitern, dass eine Autokratie ist, wo Leute auch keine Verantwortung übernehmen wollen und kein Risiko eingehen wollen.
Sie leben im Tessin. Wir haben eben aber auch gehört, Sie sind nach Hongkong gegangen. Sie sind viel in Singapur. Sie arbeiten international, auch im saudi-arabischen Raum nach wie vor, als Dokumentarfilmer und Kulturforscher. Wenn Sie die Arbeit eines Kulturforschers beschreiben, wie machen Sie das?
Also im Grunde gibt es natürlich den akademischen Kulturforscher und den vertrete ich nicht. Also ich bin jetzt nicht jemand, auch wenn ich hin und wieder mit Universitäten zusammenarbeite, der versucht, theoretisch zu arbeiten und diese Theorien dann irgendwie in der praktischen Feldforschung zu überprüfen. Natürlich gibt es Hypothesen, was eigentlich mit unserer Welt passiert und was auch an bestimmten Orten kulturell passiert. Aber zunächst einmal lasse ich mich inspirieren von dem, was ich vor Ort erlebe. Ich denke, dass es sehr, sehr schwierig ist, sich vorzustellen, dass man eine kohärente Theorie entwickeln kann darüber, was kulturell oder Kulturentwicklung heute auf der Welt ausmacht. Denn wir sind einfach in sehr, sehr unterschiedlichen Welten zu Hause. Hier in Stuttgart oder in Berlin und andererseits in Dubai oder in Hongkong oder auf Bali und so weiter und so fort. Ich denke, dass es aber interessant ist, gewesen ist, im Laufe der letzten Jahre auch mit Studierenden gemeinsam Fallbeispiele zu studieren, was eigentlich in Städten passiert ist und passiert. Wir haben sowas gemacht in Hongkong und damit übrigens eigentlich diese gesamte Protestsituation schon 2014, 15 beobachtet und verfolgt und viele Dinge auch aufnehmen können von dem, was dann eben später passiert ist. Wir haben das ähnlich auch in Singapur gemacht, wo wir mit Kulturschaffenden der unterschiedlichsten Disziplinen zusammengearbeitet haben, um zu erforschen, wie eigentlich Kulturarbeit in ihren Ländern funktionieren kann. Vielleicht auch, was nicht nur anders, sondern besser funktioniert in diesen Ländern als in den Ländern, aus denen wir kommen. Und insofern gibt es schon auch einen gewissen Transfer von Wissen und Erfahrung, der wieder zurückgespiegelt wird in unsere Länder.
Ich nehme Sie so wahr, dass Sie unglaublich sehr auf den Punkt kommen und dass Sie ein ganz schneller Denker sind. Wie wichtig ist das für Ihre Arbeit? Wie sehr hat Ihnen das in den unterschiedlichen Berufen, in denen Sie tätig sind, geholfen?
Ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig bei der Entscheidung dafür, was man eigentlich machen möchte. Es ist so, dass ich relativ schnell ein Gefühl dafür habe, ob das für mich interessant ist oder nicht, weil ich relativ schnell ein Bild habe davon, was ich eigentlich erwarten kann von einem bestimmten Gegenstand, von einer bestimmten Zusammenarbeit, von einem bestimmten Angebot oder einem Projekt. Ich arbeite dann auch in diese Richtung. Natürlich kann das trotzdem dazu führen, dass man im Laufe der Zeit feststellt, man hat sich geirrt. Das habe ich in meinem Leben des Öfteren schon gehabt, dass ich dann irgendwann auch den Stecker rausgezogen habe und gesagt habe, das funktioniert so nicht, wie ich mir das gedacht habe, und es wird auch nicht funktionieren mit mir generell.
Was ist denn ein Projekt, was Sie vielleicht zuletzt abgelehnt haben, wo Sie im Vorfeld gemerkt haben, das wird gar nicht funktionieren?
Ja, manchmal, also in letzter Zeit ist das eigentlich nicht mehr so oft passiert, weil ich im Grunde genommen sehr viel proaktiver entscheiden kann und sagen muss, es ist eher so, dass manchmal Dinge scheitern, generell aus Finanzierungsgründen oder anderen. Vielleicht eher Beispiele dafür, wie das während es eigentlich in der Mache war, passiert ist, ist eben zum Beispiel Dubai oder noch viel krasser vielleicht die Berliner Opernstiftung, wo man einfach sagen muss, ich habe nach einigen Monaten entdeckt, dass ich weder wieder zurückkehren kann nach Deutschland, um da richtig zu leben, aber noch weniger eigentlich Lust habe auf diese Art von politischen Spiele, die es damals gegeben hat und die ich nicht so vorhergesehen habe. Und obwohl ich eigentlich eine klare Vorstellung davon hatte, was man erreichen könnte, wenn es diese Spiele nicht gegeben hatte, musste ich eben einsehen, dass ich an diesen Spielen nicht beteiligt sein kann. Und ich denke, dass das inzwischen nicht mehr so passiert, deswegen glücklicherweise eigentlich auch weniger solche krassen Irrtümer eingebe. Aber wie Brecht schon sagt, man arbeitet immer am nächsten Irrtum.
Das ist wirklich eine spannende Biografie. Sie haben in der damaligen UdSSR studiert, haben am Zentralinstitut für Physikalische Chemie in Ost-Berlin gearbeitet. Wie entstand denn erstmal dieses Interesse für die Quantenmechanik?
Ja, das hat sehr viel damit zu tun, überhaupt vielleicht müsste ich sogar sagen, für die Naturwissenschaft, denn ich war sicherlich schon auch als Teenager sehr viel mehr hingezogen zur Kunst und Kultur, aber in der DDR war das natürlich alles sehr ideologiedurchdrängt und Zensur bestimmt und insofern auch etwas, wo man wahrscheinlich viel stärker Systemtreue beweisen musste, meiner Meinung nach, in meiner Generation zumindest. Und insofern habe ich also mich entschieden für die Naturwissenschaft, wo ich viel mehr geistige Freiheit gefunden habe und auch erwartet habe, obwohl ich vielleicht eigentlich gar kein Naturwissenschaftler werden wollte in erster Linie. Das gilt übrigens, glaube ich, für eine ganze Reihe von Naturwissenschaftlern, wie Sie ja auch wissen, haben so manche andere dann auch.
Angela Merkel begründet das auch immer wieder so.
Mhm. Also um es nochmal zu sagen, das ist sicherlich erstmal die generelle Haltung. Die Quantentheorie war dann nochmal, oder Quantenchemie war deswegen interessant, weil ich eigentlich gar kein Chemiker werden wollte, denn ich bin kein praktischer Mensch und im Labor zu arbeiten, hat mir eigentlich immer eher ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet. Und deswegen habe ich mich dann für die theoretische Seite der Chemie mehr interessiert und war froh, dass ich eigentlich in der Sowjetunion die Freiheit hatte, mir ein Curriculum ein Stück weit selbst zusammenzustellen. Denn das Fach Quantenchemie konnte man damals so eigentlich noch gar nicht studieren.
Welche Erinnerung kommt Ihnen als erstes, wenn Sie an die UdSSR denken?
Also daran denke ich natürlich pausenlos. Im Prinzip ist es so, dass das ja wie wahrscheinlich für jeden im Alter zwischen 18 und 23 in einem solchen Land zu sein, das hat sehr prägende Auswirkungen. Und auch wenn das heute lange weg ist, sind das vielleicht somit die intensivsten Erfahrungen meines Lebens, auch eine in vieler Hinsicht harte Lebensschule. Einerseits war es ein Eldorado von Freiheit, weil ich fühlte mich weniger kontrolliert und weniger eingesperrt als in der DDR und studierte zusammen mit Menschen aus 60 verschiedenen Ländern, zum Teil sogar aus dem Westen. Andererseits war es natürlich dann trotzdem ein sehr, sehr hartes Leben für unser einen. Es war die Zeit, als gerade der Afghanistan-Krieg dann losging und das Land so langsam in seine letzte Etappe hineinschlitterte. Wir haben Zeiten gehabt, da gab es selbst nur rationiert Brot und die Heizung fiel bei 30 Grad minus für Tage aus und so weiter und so fort. Also ich war dementsprechend auch oft krank und dergleichen. Also es war eine sehr harte Zeit. Das bleibt natürlich auch in Erinnerung. Aber in erster Linie ist es eigentlich wirklich diese Art von ganz eigenartiger Multikulturalität, die ich da erlebt habe. Ich habe Freunde in Afrika oder in der arabischen und auch asiatischen Welt aus dieser Zeit, weil es eben damals schon sowas wie eine, wenn auch kommunistische Globalisierung gab. Und an der haben wir eben schon sehr stark teilgenommen. Und ich glaube, mein späteres Leben im Ausland und als Fremder zu leben, als Deutscher in der Fremde zu leben, ist eigentlich ermöglicht worden durch diese 5 Jahre.
Wie interessant dennoch, dass Sie ja im Grunde gar nicht in diesem Bereich wollten, sondern immer den Bezug zur Kultur hatten. Wann konnten Sie für sich denn dann den Umschwung finden und sagen, mit der Kultur mache ich jetzt ernst?
Also ohne den Mauerfall wäre ich wahrscheinlich nie wirklich Kulturschaffender im engeren Sinne des Wortes geworden, obwohl ich übrigens auch schon zu DDR-Zeiten auch in der Sowjetunion angefangen habe zu schreiben.
Sie haben auch übersetzt,
ich habe auch übersetzt dann, auch Theaterliteratur übersetzt in der DDR. Das war also schon auch der Ausstieg aus der Akademie der Wissenschaften in Ostberlin. Aber nichtsdestotrotz wäre das wahrscheinlich alles nicht besonders weit gediehen, denn ich hätte es wahrscheinlich nie geschafft in eine Kulturinstitution. Und mit dem Mauerfall, ich war damals 29 Jahre alt, wahrscheinlich habe ich sehr früh erkannt, dass das die Chance ist, ein zweites Leben zu beginnen, nochmal von Neuem anzufangen und sich auch neu zu erfinden und endlich das zu tun, was ich eigentlich vorher auch schon tun wollte. Und das habe ich dann auch getan.
Was ist das nächste Projekt, für das Sie brennen?
Ja, da gibt es gleich mehrere. Also erstens wollen wir eine Ausstellung machen über BioNTech und das Projekt Lightspeed, die möglicherweise auch auf Reisen geht. Ich denke, dass, Sie haben es schon gesagt, Aufklärung nach wie vor not tut. Der Film ist zwar schon gut, aber da kann man noch mehr machen. Ich drehe bald hoffentlich einen Film in Hongkong, der eigentlich jetzt schon hätte gedreht werden müssen, aber wegen Quarantäne verschoben werden musste. Und dann möchte ich auch mit meiner Frau, die aus Singapur kommt, wieder nach Südostasien, weil wir dort auch ein großes Projekt vorhaben.
Viele Pläne, dann danke für den Stopp bei SWR1. Leute, alles Gute, Michael Schindhelm.
Herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.